Dominik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, hier sind Batsch, Bötsch und Butsch, die Aussprache-Albträume aus der Hölle. Und das ist natürlich wieder vollkommener Quark, denn hier ist der Lars.
Und ich hätte es fast gesagt, hier sind Tick, Trick und Track, weil bei Batsch, Butsch und Batsch whatsoever. Nein, natürlich sind hier nicht Tick, Trick und Track, es sind auch nicht Batsch, Butsch und Bitch oder wie auch immer. Hier ist Brian. Oh, hallo. Gott. Entschuldigung, ich habe mich da ein bisschen hinreißen lassen.
Brian, wie ist das Wertebefinden, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir jetzt schon die, ja, Episode 14 besprechen und bei 26 Folgen in der ersten Staffel haben wir ja quasi von der 13. auf die 14. unser Bergfest gehabt, ne?
Stimmt. Haben wir?
Wir sind halb durch die erste Staffel.
Ey, jetzt hast mich aber wirklich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Tatsächlich unser Bergfest? Krass.
Ja.
Aber das Schöne ist,
wenn Schwiegermutter kommt, ist Folge 13. Mhm,
ja.
Und die Fernsehfamilie ist Folge 14. Zumindest, und da kommen wir ja gleich hoffentlich noch drauf, ich habe das letztes Mal vergessen, aber nach der Nummerierung, die in den USA eben maßgeblich ist, ne? Im Deutschen ist das ja ein bisschen anders gewesen.
Ist das so?
Ja, ja. Wollen wir das gleich am Anfang klären?
Ja, dann, hallo, wenn du mir so einen Knochen hinwirfst, dann möchte ich sofort drauf rumnagen, also.
Sehr, sehr
gut.
Das war nämlich der Steve, der da auch mal bei der Zuhörendenpost nachgefragt hat, ob es sein kann, dass die Nummerierung der Hörspiele abweicht von der Ausstrahlungsreihenfolge im Fernsehen. Und es ist ja eigentlich noch viel komplexer, weil wir hier Unterschiede haben zwischen US-Ausstrahlung, deutscher Ausstrahlung und der Hörspielreihenfolge. Die ist aber nicht so gravierend. Dazu komme ich aber gleich. Also wenn man sich das mal so anguckt, untereinander und nebeneinander weg, ne, dann verlassen wir quasi die richtige Reihenfolge im Deutschen schon nach Folge 6. Das heißt, 1 bis 6 ist alles gut. Da ist die Ausstrahlungsreihenfolge in den US of A, wie du immer sagst, genau die gleiche wie in Deutschland. Ja, aber dann ging's los. Dann wäre ja als nächstes quasi Mädchen namens Rhonda gekommen, nach ganzem Vertrauen. Und danach wäre Eifersucht nach Noten gekommen. Da hat man aber im Deutschen dann vermutlich vielleicht vom ZDF sich eine andere Reihenfolge überlegt. Nämlich die haben nach ganzem Vertrauen Folge 6 Fröhliche Ferien, also Folge 11, dann genommen.
Okay, spannend.
Und dann kamen schon die Spargelspitzen als 8. Ausstrahlung, was ja im Originalzusammenhang Episode 22 ist in US. Und erst nach den Spargelspitzen, also nach Fröhliche Ferien und den Spargelspitzen, versuchte man dann wieder an die ursprüngliche Reihenfolge anzuschließen. Das heißt, dann kam ein Mädchen namens Rhonda, Eifersucht nach Noten, der Sprung in die Tiefe und die Spritztour. Und dann wäre Fröhliche Ferien gekommen, die hatten sie aber schon versendet. Und danach wäre die schöne Bescherung gekommen. Das ist ja Folge 12 im Originalzusammenhang, also in den US of A. Und die haben sie ganz nach hinten genommen, einfach damit sie dann Weihnachten ausstrahlen, wie du das ja auch nicht nur angedeutet, sondern auch gesagt hast in unserer entsprechenden Episode. Das heißt, die wurde tatsächlich übersprungen. Das heißt, nach der Spritztour machten wir weiter mit, wenn Schwiegermutter kommt. Also das, was wir letztes Mal besprochen haben, dann Fernsehfamilie und dann mit den besten Wünschen aus dem Jenseits, was auch einigermaßen Sinn macht, weil man dann die drei Dorothy-Folgen auch wirklich hintereinander wegsendet. Ja. Na? Das heißt, da stimmt das wieder. 13, 14, 15 ist in der originalen Reihenfolge, zu der man zurückgekehrt ist. Dann hat man aber Schlegel übersprungen. Schlegel, die Doppelfolge, gestatten, mein Name ist Schlegel, hat man quasi ganz ans Ende gesetzt, der 26 auszustrahlenden Folgen im Deutschen. Man hat sie also quasi zwar noch weit vor, aber ich glaube, auf jeden Fall vor der Weihnachtsepisode, die dann als letztes kommt, versendet. Ich muss gerade mal gucken, wann Schlegel, ja im Mai, genau, im Mai hat man den Schlegel gesendet und 13.12. kam Weihnacht mit Alf. Dazwischen war dann wohl gar nichts oder höchstens Wiederholungen. Das heißt, man hat Schlegel übersprungen und gleich nach mit den besten Wünschen aus dem Jenseits mit der Ausreißerfolge.
Ja, ja.
Weitergemacht. Dann ein Käfig für den Narren, dann hat man die Originalreihenfolge wieder verlassen und hat den Rollentausch übersprungen, hat gleich das Fenster zum Garten gemacht. Dann Brians Sternstunde, also jetzt wird's total wild, dann eins zurückgesprungen, Schulden und Sühne, dann den blinden Passagier, dann den Rollentausch und dann den Kammerjäger und die Kakerlake. Danach dann Schlegel und als letztes die Weihnachtsepisode mit dem entsprechenden Abstand von mehreren Monaten. Also da war es komplett durcheinander.
Du liebe Güte.
Ich habe mir das einfach mal in einer Tabelle so nebeneinander und untereinander weggeschrieben, weil ich das nicht glauben konnte. Ich bin da jetzt einfach mal nach den Erstausstrahlungsdaten in Deutschland gegangen, die ich auf Fernsehserien.de gefunden habe. Und vielen Dank an der Stelle. Das ist nämlich eine sehr tolle Seite. Jetzt kommen wir noch zu den Hörspielen. Die Hörspiele hangeln sich tatsächlich an der Ausstrahlungsreihenfolge im Deutschen entlang. Und das macht auch einigermaßen Sinn aus Merchandising-Sicht, ne? Also das, was gerade ausgestrahlt wurde oder bald ausgestrahlt würde, musste ja am besten schon auf Hörspielkassette ja verfügbar sein im Handel, ne? So dass man das auch entsprechend verkaufen konnte. Also da hat es Sinn gemacht, dass man sich da nicht an der Originalreihenfolge orientiert hat, sondern geguckt hat, wie man die im Deutschland ausgestrahlt hat. Höchstens hat man mal die Folgen A und B vertauscht. Und was man auch gemacht hat, ist, man brauchte ja auf der Kassette für eine schöne Bescherung, die man Weihnachten mit Alf erster Teil genannt hat, brauchte man ja noch eine B-Seite. Und dann hat man Brians Sternstunde auf die B-Seite gepackt zum Bleistift. Spannend. Und manchmal waren dann eben auf den Hörspielkassetten A und B-Seite vertauscht. Aber vermutlich ist euch da draußen das schon viel früher aufgefallen als mir, wie wild durcheinander das ist. Ich hatte immer in Erinnerung, dass die Weihnachtsfolge und dass die fröhlichen Ferien und dass die Spargelspitzen ja anders ausgestrahlt wurden und dass sonst alles so im Endeffekt in der richtigen Reihenfolge war. Aber weit gefehlt, das ist tatsächlich im Deutschen heillos durcheinander. Abfolge 7, muss man sagen, ja. Also Nachfolge 6.
Schrecklich.
Ganz, ganz witzig. Das mal nur so, ich weiß nicht, ob man das jetzt alles behalten kann, was ich gesagt habe, aber vielleicht muss ich irgendwann diese Tabelle, die ich erstellt habe, nochmal irgendwo online stellen, dass man sich das angucken kann. Aber dann mache ich es gleich dann irgendwann auch für Staffel 2, Staffel 3 und Staffel 4 mit. Wobei ich glaube, dass man da wahrscheinlich nicht mehr so stark eingegriffen hat in die Reihenfolge.
Na, schauen wir mal.
Aber das müsste man mal gucken. Aber wie gesagt, in Staffel 1 ist es ziemlich wild. Brian, viel interessanter als das, über das ich gerade referiert habe, ist doch meistens das, was unsere Zuhörenden uns so über Social-Media-Kanäle oder auf Spotify oder so schreiben. Findest du nicht?
Jawollo!
Deswegen machen wir da gleich mal, frühstücken gleich mal ab, was uns so auf Instagram geschrieben wurde. Da hat uns die Christina nochmal geschrieben, weil wir sie ja so freundlich, ihren Laden so freundlich erwähnt haben, in Mühlheim an der Ruhr. Vielleicht schaut ja mal wirklich ein Hörer oder eine Hörerin von euch bei mir rum. Das Reinhängen von dir, Lars, wie es jetzt mit dem Instrumentehersteller, feiere ich auch total ab. Ich liebe eure Liebe fürs Detail, schreibt sie uns. Das finde ich echt entzückend.
Ja, wir lieben uns auch, liebe Christina. Also Lars und ich. Rein platonisch. Platonisch? Was ist das denn für eine Sauerei? Ich schweife ab.
Ja, die tun nur so, als ob.
Ja. Junge, sind die voll.
Der Alex schreibt auf Instagram, auf die Donnerparty, da geht's um die Weihnachtsepisode, auf die Donnerparty wird auch in Shining Bezug genommen, sowohl im Buch als auch in beiden Verfilmungen. Und da klingelt was. Kann das sein, dass das Jack Nicholson seinem Filmsohn auf der Fahrt dahin, glaube ich, erzählt von der Donnerparty? Ich glaube ja.
Ja, da bimmelt was. Das ist auf
Ja.
Es ist lange her, dass ich das Shining gelesen habe. Meine Güte, mindestens 25 Jahre. Aber
das könnte man glatt mal wieder. Die Folge hört er übrigens gerade in England, hat er uns geschrieben. Alf ist immer dabei. Ja, und wie wir lesen, lieber Alex, ist H.R.M. Thunfisch auch immer dabei. Das freut uns.
Yeehaw!
Die Katharina hat bei Spotify uns geschrieben, dass sie sich schon auf fröhliche Ferien freut. Ach so, das ist schon ein bisschen her. Kann sie nämlich auswendig mitsprechen. Ja, das war eine Folge, die, wie gesagt, die ich nicht als Hörspielkassette hatte. Deswegen konnte ich da teilweise nicht so richtig gut mitsprechen. Aber dann, wenn man sowas rewatcht, hat man halt absolute Aha-Erlebnisse.
Darf ich kurz rein?
Freut sich noch 10.000 Mal mehr. Ja,
auf jeden Fall. Darf ich kurz rein? Du bist kein Zauberwesen. Du bist ein gewöhnlicher sprechender Ameisenbär.
Ja, und das Puppenspiel. Also Katharina hat recht, das ist wirklich eine sehr gut ausgewählte Lieblingsfolge.
Holy hell.
Dann schreibt uns auch zur Spritztour Pinselflair, du kannst jetzt rauskommen, Alf. Dieses kehlige Alf ist mir auch immer aufgefallen. Vielleicht sollte es gerade so authentisch klingen oder der Kehlkopf der Sprecherin lag einfach etwas schräg. Und die Bürgerrechtsfragen haben bei Lars alle Mägen verdreht. Danke für euren Podcast.
Oh, sehr schön.
Weiter auf Spotify geht's mit einem User, der heißt LVVL911. Hi, ich bin noch eher jünger, aber trotzdem kenne ich Alf wegen meiner Eltern, aber habe meine, beziehungsweise die erste Folge habe ich auf der Kassette gehört und seitdem fand ich es mega lustig und ab jetzt habe ich auch noch einen sehr coolen Podcast gefunden, nämlich euren. Dankeschön.
Von mir vielen Dank. Ich kann mit so viel Lob nicht umgehen, ich bin das nicht gewohnt.
Das macht nichts. Du darfst einfach auch still genießen, wenn du magst.
Okay.
Zur Spritztour oder zumindest bei der Spritztour kommentiert. Manchmal geht es ja nicht wirklich um die Folge, sondern um was anderes. Aber man kann bei Spotify einfach immer nur einzelne Episoden irgendwie kommentieren. Da schreibt auf jeden Fall Fireman Jabo the Viking. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Benutzernamen.
Jesus super. Gott.
So. Alle anderen Folgen durch. Ich freue mich definitiv auf die nächste. Macht bloß weiter so. Ich bin auch ein Riesen-Alf-Fan. Noch heute höre ich die Folgen zum Einschlafen. Sind ja alle bei Spotify verfügbar. Ja. Da möchte ich hinzufügen, mal gucken, wie lange, ne? Die rechte Frage nicht so gut geklärt ist. Ich weiß nicht, wer sie da hochgestellt hat. Alexander schreibt noch, Marshmallows sind lecker, wobei ich lieber von früher den Mäusespeck mag. Ach so, du hast, glaube ich, gesagt bei der Spritztour, ne, dass du nichts Ekligeres kennst als Marshmallows.
Entschuldigung.
LVVL911 hat auch noch zu Die Nacht, in der die Pizza kam, kommentiert, sehe ich gerade. Hi, ich bin's wieder. Welche Alf-Folge ist eure Lieblingsfolge? Meine ist, glaube ich, die Spritztour und der Parasit mit der Puderquaste. Hm. Ja, Brian, Hosen runter, Füße auf den Tisch. Welche Lieblingsfolge ist denn deine? Das ist so schwierig. Ich hätte jetzt ja so ganz spontan geantwortet, immer die wir gerade besprechen. Aber da kommen ja am Ende noch Folgen, wo du sagst, ach nö, vielleicht doch nicht.
Das war jetzt mal wieder sehr diplomatisch von dir. Aber ich bin spontan und ich gehe mit Die Nacht, in der die Pizza kam und Das Fenster zum Garten. Also wenn man mich spontan fragen würde, dann die zwei.
Ja.
Das Fenster zum Garten. Ich werde ihr einen halben Punkt geben.
Oh!
Oh! Trevor, was machen Sie denn da mit dem Eispickel? Ja, Eis zerkleinern.
Das war Ihr Lächeln.
Okay, wir müssen uns fokussieren, Lars. Nein, Moment. Den einen muss ich noch bringen. Weil liebe Zuhörende, meine Frau wird wahnsinnig, wenn ich mit Zitaten um mich werfe. Deswegen lieben Lars und ich uns auch sehr, so sehr. Weil wir clashen dann zusammen und dann kommen die Zitate. Aber dieses eine Zitat bringt sogar meine Frau zum Lachen. Mom, findest du es nicht etwas ungewöhnlich, dass Mrs. Ogmanik ohne Zähne aus dem Haus geht? Naja, vielleicht isst sie unterwegs nur irgendwo eine Suppe.
Ja, eine Suppe.
Sorry, der musste sein. Weiter im Text.
Letzte Wortmeldung bisher dann auf Spotify ist zu Eine schöne Bescherung. Da schrieb ein User namens Lari, Liebe geht raus für Lars Einsatz.
Das würde ich unterstreichen. Liebe geht raus für deinen Einsatz, Lars. Und User Lari ist hoffentlich nicht Fari. Oh Gott, der war schlecht. Hilfe! Lasst mich zurück. Mann, ich bin eine Last für das Platoon.
Mann, gut, dass wir mit der Hausmeisterei durch sind. Erinnerst du dich übrigens noch an den Quatsch-Comedy-Club?
Ja, selbstverständlich.
Als der in den 90ern lief, da hatte doch Thomas Hermanns dann an einer Stelle der Show während der Moderation dann das Fundstück der Woche oder später auch das Netzfundstück der Woche. Ja. Ich muss mal hier etwas zum Besten geben, und zwar, dass ich neulich ein Hörspiel gehört habe. Und zwar heißt das L.B. Steele. Und versetzt im Endeffekt so ein bisschen die Drei-Fragezeichen-Thematik in das Heavy-Metal-Milieu. Ich zitiere mal kurz. L.B. Steele und seine Brigade Steel Force ermitteln, wenn es um Verbrechen gegen den Heavy-Metal geht. Immer wenn schamlose Popper ihr Unwesen treiben oder sich Metaller in Not befinden, werden sie gerufen. Was? Wunderbar. Und ich hab die Folge gehört, L.B. Steele und der Sklave der Macht. Da geht es darum, dass einer der Protagonisten aufwacht, nachdem er einen über den Schädel bekommen hat, und er wacht auf in einer Welt, in der man Iron Maiden nicht kennt.
Nein!
Was für ein Albtraum! Und er versucht eben die Folge lang zu ergründen, woran das liegt. Wie kann es sein, dass niemand außer mir Iron Maiden kennt? Diese und ihre Großtaten natürlich auch. Es ist wunderbar. Und weshalb ich diese Folge erwähne, ist, weil Tommy Pieper mitspricht. Er spricht eine kleine Rolle, und zwar ein Antiquar in dieser Episode. Und der Antiquar heißt Willy Tanner.
Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Es ist mein Ernst.
Oh Mann. Aber in einer Welt, wo man Iron Maiden nicht kennt, da möchte ich den Hip-Hop-Track zitieren. Bitte weck mich auf aus diesem Albtraum. Weil, nein, das darf doch nicht, also hallo, nein, das ist eine Dystopie, das ist Skandal, Albtraum, ich finde keine Worte, bitte hol mich wieder ab, bitte fang mich ein.
Gerne. Brian?
Ja?
Magst du beginnen mit der Einleitung für die heute zu besprechende Episode?
Ich beginne. In einer Welt, in der man Iron Maiden, nein, stopp, zurück. Nein,
Welt, in der man Iron Maiden.
Natürlich bin ich mir ziemlich sicher, dass Willy Tanner Iron Maiden auch kennt. Wir sprechen heute über die Folge, die da heißt Die Fernsehfamilie. Der englische Titel ist A Little Bit of Soap, ein Song von Burt Burns geschrieben und von The Jammels gesungen. Ich muss hier wieder zum Leonard zurück. Ich kenne den Song auch nicht, noch nie gehört. Keine Ahnung, was das ist. Und die Erstausstrahlung in den USA war am 19. Januar 1987 und in Deutschland am 12. April 1988. Wir springen direkt in den Prolog, der schon wieder mit einem Monster-Gag, wie ich finde, beginnt. Der Außerirdische nagelt ein Schild an die Haustür, auf dem Goodbye Grandma steht. Offensichtlich, zum einen ist Schwiegermama noch da und zum anderen soll sie ausziehen. Willy kommt ins Wohnzimmer. Warum schlägst du Nägel in die Tür? Damit das Schild nicht runterfällt. Schwerkraft, schon mal gehört? Und schon sind wir drin. Denn was macht der Außerirdische? Offensichtlich ist er so froh, dass Großmama endlich auszieht, dass er natürlich alles vorbereitet hat. Das Schild,
Koffer gepackt
und die Tanner-Kinder haben natürlich auch ein Gedicht auswendig gelernt. Lars, da schieße ich den Ball zu dir rüber.
Must I miss Sophie?
The same procedure as every episode, James.
Leb wohl, Großmama. Leb wohl, leb wohl, leb wohl. Leb wohl, Großmama. Leb wohl, leb wohl, leb wohl. Und Alf sagt, vielleicht könnte man noch ein Lebewohl reinnehmen.
Danke, das wollte ich gerade sagen. Und dann kommt Kate durch die Küchentür. Entschuldigung, ja. jetzt habe ich fast in das Mikro gebissen, vor lauter Freude. Bitte. Mit der Tüte, die Reisetüte.
Ja, ein bisschen Reiseproviant.
unfucking fassbar. Also, Alf ist also frohen Mutes, dass Großmama Dorothy den Haushalt verlässt. Aber wollen wir den Inhalt der Tüte noch durchgehen? Ich weiß es nicht mehr auswendig. Es sind Kleenex, nee, Erfrischungstücher.
Ja, Natron ist drin. Natron. Ich glaube, was zum Lesen ist drin. Aber viel wichtiger ist doch die Tüte selber, weil Alf sagt, die Tüte könnte sich als nützlich erweisen, wenn es zu Turbulenzen kommt, Stichwort Flugreise, oder zur Vorführung eines schlechten Films. Und welcher schlechte Film das ist, das wird im englischen Original sogar gesagt.
Ist?
Or if they show Howard the Duck.
Oh.
Der ja tatsächlich mal, glaube ich, zumindest nominiert war als schlechtester Film eines Jahrzehnts. Ich glaube, der 80er. Ja,
Mr. Paul Fusco, so. Bitte spüren Sie jetzt in diesem Moment eine Erschütterung der Macht. Wie kann man? Nee, bitte weiter. Nein, also, oh, they show Howard the Duck. Okay, ist vielleicht dann auch eine Analogie auf Howard the Duck ist ja auch ein Alien. Nein.
Also dir gefällt das überhaupt nicht, dass man überhaupt The Duck so herzieht?
Nein.
Der gehört ja so zum, sagen wir, zum Feiertagsprogramm. Ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, wann das war, ob das Heilige Drei König war oder Silvester oder Neujahr. Also irgendwie einmal im Jahr läuft der irgendwo.
Ja.
Der gehört zum Kanon im deutschen Fernsehen, dass der irgendwo ausgestrahlt wird.
Ist auch ein Stück weit Teil der, ich sag's mal, Popkultur. Und
George Lucas war beteiligt.
Ja, und der hat auch seine Fans tatsächlich. Und Jeffrey Jones, vor dem hatte ich früher Angst, als ich mit 10 Jahren Howard the Duck gesehen habe. Vor dem hatte ich Angst. Aber sprechen wir über Menschen, vor denen wir Angst haben. Auftritt Großmama Dorothy.
Stellt euch vor, ich kann nicht abreisen.
Wieso nicht? Eine geile Überleitung meinerseits. Geil fortgeführt von dir. Und dieser Dialog geht weiter. Willy sagt, seid nicht so unhöflich. Pausiert, dreht sich zu seiner Schwiegermutter und sagt, wieso nicht, Dorothy?
Willy hat mehr zu tun in dieser Folge, Gott sei Dank.
Oh, ja, aber ich sage es jetzt schon mal, er ist genauso wie in der Folge vorher, finde ich, auch nur Nebendarsteller. Aber ja. Du hattest das
in das liegt aber an Anne-Mira. Ja,
das ganz klar. Das hattest du in der letzten Folge richtig schon gut rausgearbeitet. Die Frau hatte eine Präsenz auf der, ich nenne es mal Leinwand. Das ist halt einfach, ne? Das ist ein Wirbelsturm, der ins Zimmer kommt. Haben wir eigentlich noch was vergessen im Prolog? Weil, okay, sie kann nicht abreißen. Righty right. Dann springen wir weiter. Da hoffe ich jetzt auf deine Expertise beziehungsweise Recherche, O-Ton, deutsche Synchro.
Where can you but one up on lead? Da kannst du einen drauf lassen. Heißt es auf
Deutsch. Egal. Gesundheit? Wir sind in Akt 1 im Wohnzimmer. Alf sitzt natürlich am Fernseher, wo auch sonst. Großmama kommt, ich memoriere es gerade gar nicht mehr so richtig, aber ich glaube, sie trägt wieder eine Schürze, weil sie ja auch ständig am Putzen ist. Und sie sagt da ein Wort, da würde mich echt interessieren, was da im englischen O-Ton gesagt wird.
Weil ich kann es mir denken, die beknackte
Räuberpistole. Die Räuberpistole, danke Lars, wir können unsere Gedanken essen, ist halt einfach so.
Jam, jam. Die beknackte Räuberpistole, also sie zielt darauf ab, dass es irgendein Krimi-Schund ist, ne? Ja. Das meint sie mit beknackte, genau. Räuberpistole. Aber auch hier ist es genauso wie bei Howard the Duck ein bisschen konkreter. Im englischen Original guckt Alf eine Serie, die ist meinen Recherchen zufolge, ich hoffe, ich lehne mich da nicht wieder zu weit hinaus, meinen Recherchen zufolge, die es nicht gibt, nämlich etwas, was Midwest General heißt und das klingt sehr schwer nach Krankenhausserie. Obwohl die auch offenbar so Krimi-Elemente hat, da geht es ja auch irgendwie um Ermittlungen und Tralada und Hopsasa, aber Midwest General, entweder es ist ein General, dann wäre es aber eher Militär, deswegen glaube ich eher, dass es eine Krankenhausserie ist, die er da guckt. Aber auf jeden Fall ist es aus Sicht von Dorothy Schund. Und darauf kommt es an.
Genau. Denn
sie möchte lieber.
Ach, sag mir bitte den Namen der Serie, ich habe ihn vergessen.
Eine Welt voller Hoffnung, auch bekannt als One World to Hope For.
Eine Welt voller Hoffnung. Und jetzt, ich möchte unsere jüngeren Zuhörenden nicht abschrecken.
Oh je.
Aber ich bin Baujahr 1977. Und das, was ich Mama Dorothy da anschaut, das ist das, was, als ich 12, 13 war, im Samstagvormittagprogramm bei RTL und Sat 1 lief, ne? Reich und schön.
Und California Clan, Springfield Story.
Der Denver Clan, genau. Oder der Klassiker Dallas. Es ist grässlich. Es ist einfach nur grässlich. Und
der Überbegriff für all diese Serien ist übrigens Soap.
Soap.
Ne, was man im Deutsch manchmal so etwas despektierlich Seifenoper genannt hat. Mhm. Der Begriff Soap kommt meiner Erinnerung nach daher, dass in der Anfangszeit des Fernsehens diese Serien, die ja recht günstig produziert waren, dass die von einem Seifenhersteller gesponsert wurde. Deswegen nannte man das Soap. Es kann aber auch sein, dass das eine urbane Legende ist. Man möge mich korrigieren.
Ich glaube, mich auch zu erinnern, dass Andy Kaufman auch in einer Sitcom mitgespielt hat, die Soap hieß, die genau das parodiert haben. Da möchte ich mir jetzt aber nicht festnageln. Und ich möchte jetzt aber dem Lennart gratulieren dafür, dass er noch so jung ist und uns trotzdem hört, uns zwar alten Säcke, aber dass Soap Operas an ihm vorbeigegangen sind. So.
Die gibt's ja leider heute in hochwertiger produziert immer noch, muss man leider sagen.
Das sind so Dinge.
Auf ARD zum Beispiel Rote Rosen und Sturm der Liebe.
Oh, müsste ich mir die Haut vom Gesicht ziehen. Also ganz wirklich. Aber bevor ich jetzt hier zu spontaner Selbstverstümmelung tendiere, gehen wir doch mal in diese Soap rein. Wo, Lars, du mir nochmal den Namen sagst? Eine Hand voll Hoffnung, was glaube ich?
Eine Welt voller Hoffnung. Ist übrigens auch ein schöner Gag drin im Englischen bezüglich der Krankenhausserie, die Alf zuvor geguckt hat. Da sagt er ja zu Dorothy, diese Serie braucht unbedingt einen neuen Autoren. Und im Englischen sagt er, the show needs a plot transplant. Also okay. Eine Handlungstransplantierung. Aber dieses Zitat wirft schon die Schatten voraus auf das, was Alf mit dieser Serie anstellen wird.
Ja.
Kommt es ja wirklich zu einer Transplantation.
Ich möchte jetzt auch nicht zu tief in diese eigentliche Seifenoper reingehen. Was ich persönlich nur sehr witzig fand, ist in dieser Szene, die da gezeigt wird, die Dame nennt den Sohn Butch, der Vater nennt ihn Butch. Und ja, wie heißt der denn
sogar du? Butch. Also es klingt so ein bisschen Butch. Naja, ich würde Butch sagen, wie man auch Butch Cassidy sagt, oder?
Das hätte ich jetzt auch gesagt, aber Butch fand ich halt sehr witzig.
Ganz seltsame Aussprache. Also ich komme da auch nicht drüber weg. Es schüttelt mich. Sie sagt Butch und er sagt Butch. Und das ist ein Albtraum, mal wieder für die Dialogregie, immer darauf zu achten, dass eigentlich alle Sprecher die Namen, gerade fremdsprachliche Namen, richtig aussprechen.
Ja.
Hat hier nicht geklappt. War vielleicht auch nicht wichtig.
Nicht wirklich. Keine Ahnung. Ich möchte aber hier nur noch eine Sache anbringen, bevor wir zur nächsten Szene kommen. Es ist ein ganz kurzer Puppenspielmoment. Als Alf sagt, langweilig. Und die Puppe so leicht, wie als würde sie ohnmächtig werden.
Aber die dargestellte Szene an sich ist ja auch absurd. Ach. Du merkst es ja diesem einen Darsteller richtig an, dass er da total gelangweilt ist.
Ja, ist richtig. Aber das Wichtigste, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Puppenspielkunst, das Wichtigste, was wir aus dieser Szene mitnehmen, ist, dass Alf behauptet, dass er bessere Drehbücher schreiben könnte als das.
Genau.
Und das.
Und Lucky auch.
Und Lucky auch. Lucky sowieso. Du bist kein Kater mehr, aber ich sei Krapfen. Herrgott, Willi, habe ich mich erschreckt, du sollst das Loch um den Hals tragen. Oh, das hatten wir schon.
Jetzt, verzeihung. Nicht versteigen.
Das hatten wir schon.
Mir gefällt es hier viel, viel besser, wie Alf und Dorothy sich wieder die Bälle zuspielen. Also wenn Dorothy da referiert, dass eine Welt voller Hoffnung, weißt du, dass die Serie davon hat, dass Menschen sich umeinander kümmert und er haut daraus, die helfen sich bloß, weil sie sonst stecken bleiben würden. Schreckliche Drehbücher. Und das ist im Englischen sogar noch deftiger. Da sagt er nämlich, that's because they share a common bond. Bad scripts. Das ist nämlich, weil sie ein gemeinsames Band verbindet, nämlich schlechte Drehbücher.
Was mir da aber auch noch aufgefallen ist, Was mir da aufgefallen ist, Dorothy und Alf scheinen sich ein bisschen angenähert zu haben.
Ja, hält sie aber nicht davon ab, sich gegenseitig zu beschimpfen. Als Kate da reinkommt und Dorothy sich beschwert darüber, dass sie ihre Serie nicht gucken darf, nennt sie ihn ja einen rotbraunen Bettvorleger.
Ah ja, stimmt. Dieser rotbraune
Bettvorleger. Was übrigens im Englischen eine orangene Badematte ist. Also kein Bettvorleger, sondern ein Badvorleger. Und er nennt sie im Gegenzug dann eine importierte Giraffe, was im Original die Bronx Giraffe ist. Also vielleicht kannst du mir das erklären oder zielt das ein bisschen auf ihre Herkunft ab oder wo sie eventuell wohnt. Es wird, glaube ich, gar nicht thematisiert, wo Dorothy eigentlich lebt. Aber wenn sie eine Flugreise unternehmen muss oder weit reisen muss zumindest, um zu ihrer Familie zu kommen, kann das da sehr gut sein, dass sie an der Ostküste wohnt.
Also wenn
oder sagt dir diese Bronx-Giraffe noch irgendetwas?
Nee, ich muss nur den Stadtteil Bronx hören. Also der ja nachweislich schon so ein härteres Pflaster ist.
Zumindest damals war. Vermutlich ist es mittlerweile auch gentrifiziert. Aber
da bin ich mir nicht
damals
so sicher.
Bestimmt. Nicht? Okay.
Wäre ich mir nicht so sicher.
Also, Rumble in the Bronx. Egal. Wir sollten dann zu den Gaststars kommen, oder? Nicht wahr? Bevor wir diese Szene abschließen, weil dann können wir ja schon mal die drei Gaststars abschließen. Anmira müssen wir ja nicht mehr.
Du willst mir jetzt sagen, du hast Backstory über diese drei Menschen.
Drei abgebildeten.
Nein.
Genau.
Echt?
Natürlich. Und geil. Und später auch über die Bildschirmschwiegermutter. Natürlich.
Her damit.
Alles.
Her damit.
Also, dann haben wir den Robert Pine als Vater. Der hat gar keine andere Rollenname außer Papa. So, Robert Pine heißt er. Und den ordne ich mal getrost in meine Kategorie Fernsehgesichter ein. Ein fleißiger Mensch. Gastauftritte in Die Leute von der Shiloh Ranch, Rauchende Colts, Cannon, Magnum, Matlock, Mord ist ihr Hobby, Reich und Schön. Haha.
Wieder so.
Und so weiter und so fort. Er zählte auch zur Hauptbesetzung in der Serie Chips. Robert Pine ist bis heute aktiv. Das heißt, also seit über 60 Jahren
krass.
In der Branche. Don Nikowski. Ja, dann haben wir Deborah White als Monica. Ihre Vita ist etwas übersichtlicher als die von Pine, aber das ist nicht wirklich schwer oder schlimm. Sie brachte aber mit Gastauftritten in California Clan, Zeit der Sehnsucht und Chefarzt Dr. Westphal die für diese Rolle nötige Seifenoper-Erfahrung mit, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, definitiv.
Dann haben wir noch Randy Sutter als Butch. Dieser Auftritt hier bei Alf und zwei weitere kleine Auftritte sind seine einzigen Taten vor der Kamera, denn er ist eigentlich Produzent. Unter anderem auch bei Alf gewesen.
Na.
Vor allem aber bei NCIS New Orleans und NCIS Hawaii. Und zum Beispiel auch einer der Produzenten von Under the Dome, dieser Serie, die auf einem Stephen King-Roman basiert.
Sagt mir was, ja.
Ja, die längst halbierte Kuh, eine Szene für die Ewigkeit. Ach ja, und Kristen Taylor Johnson, die kleine Allison im Hintergrund darstellt. Allerdings ihr einziger Auftritt.
Wow, Respekt. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich dachte jetzt so, die letzte Folge und diese Folge, ja, da haben wir ja keine Gaststars, nur... Also, was heißt hier nur Anmira? Und dann breitest du sowas aus. Liebe Zuhörenden, bitte applaudiert dem Lars, wenn ihr das gerade hört. Das ist fantastisch. Fantastisch.
Ich bedanke mich stark für diese Zuwendung. Dann lass uns doch einfach hinübergleiten in die nächste Szene. Ich nenne sie Wohnzimmer 3, weil wir bisher das Wohnzimmer noch nicht verlassen haben. Prolog war im Wohnzimmer. Dann die Räuberpistolen-Szene im Wohnzimmer ist bei mir Wohnzimmer 2 und jetzt haben wir Wohnzimmer 3. Alf, ja, macht sich Notizen.
Meine Notizen sehen da immer ganz komisch aus. Prolog, Wohnzimmer, Akt 1, Wohnzimmer, Akt 2, Wohnzimmer. Aber wie du richtig sagst, wir sind in Akt 3. Kate mit einem Eisbeutel. Und beklagt sich über ihre Mutter, setzt sich derweil auf die Couch. Und Alf schreibt derweil fleißig mit. da passiert so viel. Ich hätte mir das alles runternotieren können und könnte jetzt das hier irgendwie alles raushauen, wollte ich aber einfach nicht, weil es als solches eigentlich so eine schöne Dynamik hat. Das Einzige, was mir da hängen geblieben ist, ist, als Willi sagt, leg dir den Eisbeutel nicht so sehr aufs Gesicht, du drehst dir die Luft zuvor ab, das ist ja auch Sinn und Zweck. Oder das möchte ich ja erreichen.
Ja, genau. Das will ich ja gerade oder so, ja. Daran müssen wir uns erinnern, weil das eben nochmal vorkommen wird im Nachgang. Und ein Zitat von Alf selber wird ja auch noch vorkommen, nämlich als Willi sagt, was du versuchen musst, ist, sie festzunageln. Und da sagt Alf, gute Idee, ich hol schon mal den Hammer. Im Englischen ist es dann nicht der Hammer, sondern das sind die Pins.
Ah ja, und was wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen, ist, dass Willi, auch wenn er auch in dieser Folge wieder, auch wenn er auch, ich und meine doppelte, um es zu stretchen, dass es halt wichtig ist. Hier ist Willi zwar auch wieder nur Nebendarsteller, aber ihm fällt als erstes auf, was schreibst du damit? Also er ist ein bisschen misstrauisch.
Wer, ich?
Genau.
Nein, du doch nicht, der Mann im Mond. Ach, Fred. Er lässt nichts von sich hören, er schreibt nicht, ruft auch nicht an. Also Alf kennt auch den Mann im Mond.
Wie konnte ich das nur vergessen? Der Mann im Mond, Fred. Wie konnte ich das nur vergessen? Aber da sind wir wieder. Wir spielen uns die Bälle zu. Wenn der eine was vergisst, hat's der andere in der Tasche. Fred, der Mann im Mond. Oh boy.
Okay, also Alf hat irgendwas vor, dass, wenn man die Szene das allererste Mal sieht, die Folge das allererste Mal sieht, weiß man vielleicht noch nicht ganz, was Alf vorhat. Aber ja, er stenografiert auf jeden Fall mit, was er hört und sieht. Und was es damit auf sich hatte, das erfahren wir in der nächsten Szene, die ich natürlich in meiner Zählung Wohnzimmer 4 nenne. Da bittet er die Familie, sich um den Fernseher zu versammeln.
Jawohl.
Weil er mit ihnen eine Welt voller Hoffnung gucken möchte. Und was Lynn dann als allererstes auffällt, oder nein, es ist Brian, der sagt, oh, guck mal, da steht Alfs Name. Und Lynn liest, Buch von Alf Shumway, im Englischen written by Alf Shumway. Also Alf scheint sich hier mittlerweile schon mit seinem irdischen Namen abgefunden zu haben, mit seinem Rufnamen. Ja, und dann wird uns allen klar, Alf hat ein Drehbuch geschrieben. Aber was das für eins ist, das sehen wir jetzt genau zu dem Zeitpunkt, wie es die Familie das erste Mal sieht.
Und es ist natürlich Soap-Style. Soap-Style, kann man das sagen? Ja, es ist Soap-Style.
Ja.
Die Familie ist da und eigentlich wird genau das repetiert, was Alf fleißig in Akt 3 Wohnzimmer. Ich habe mir eine Nummerierung aufgeschafft, damit wir in etwa gleich sind. Der Eisbeutel ist da. Deine Mutter, es wird sich über die Mutter beklagt. Und ich will gar nicht so länger auf das, was da dialogisiert wird, eingehen, aber es dämmert Oma Dorothy und Kate irgendwann, als die Mutter auftritt, ne? Die auch Dorothy benamst ist.
Ja, aber ich glaube, Willy und Kate geht vorher schon auf, dass das, was die Figuren auf dem Bildschirm sagen,
ja,
dass das eine frappierende Ähnlichkeit mit dem aufweist, was sie in Alfs Gegenwart gesagt haben.
Das Einzige, was ihm natürlich wichtig ist, sie haben nicht den richtigen Fliesenreiniger verwendet. Da haben wir in der Szene vorher ein bisschen was vergessen, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, weil Kate sagt ja, ne, sie ist gerade unterwegs, um Fliesenreiniger zu kaufen. Also Omi Dorothy hat das Regiment weiter fest in der Hand und ist immer noch der Meinung, ihre Tochter ist nicht fähig, diese Familie zu führen.
Also der Fliesenreiniger taucht hier auch wieder auf. Und es taucht auch dieser Hammerwitz wieder auf. Ne, du musst versuchen, sie festzunageln. Gute Idee, ich hole schon mal den Hammer. Dieses Mal wird das dann
von Butch.
Butch gesagt.
Wie auch immer er heißt.
Und Alf lacht über diesen Hammerwitz. Den ja in seiner Realität selbst gemacht
hat. Ja.
Also ich finde das urkomisch. Ich finde diesen Gag aber erst durch die Wiederholung lustig, weil er sonst naja, eigentlich recht durchschnittlich ist. Aber es killt mich, dass Randy Sutter aufsteht, um vermeintlich den Hammer zu holen. Ja. Er sagt ja, gute Idee, ich husche mal den Hammer, steht auf. Das ist mir auch erst beim Rewatch aufgefallen, dass er aufsteht, um den Hammer zu holen. So ein Blödsinn. Was für ein Scheiß.
Lars hat sich selbst kaputt gemacht.
Ich brauche ein Asthma-Spray. Okay, gut.
Na du!
Also, wie sollen wir das subsumieren? Die Familie ist von Alfs Skript alles andere als angetan. Also,
das ist doch sehr.
Sogar Brian guckt ihn böse an, ne? Ist dir das aufgefallen?
Ja, das ist noch sehr, sehr positiv von dir formuliert. Und da kann man schon direkt den nächsten Schwenk machen zu Akt 5. In meinem Spickzettel ist es Akt 4. Können wir nicht? Gut, dann tun wir es nicht.
Nein, können wir nicht. Weil ja noch ein Gaststar fehlt, nämlich Jessica James als Seifenoper Dorothy.
Ei! Ja, bitte, führe fort.
Die war immer zur Stelle, wenn man einen schrulligen Nebencharakter brauchte, aber dafür, dass sie 30 Jahre im Showgeschäft war, kam dann nicht so viel rum, wenn IMDb als eine der Großtaten eine Sexkomödie nennt. Immerhin durfte sie mal mit Rodney Dangerfield und Joe Pesci einen Film drehen. Monty der Millionenerbe hieß der im Deutschen. Easy Money. Zu Recht würde ich sagen, dass sie mit solchen Größen arbeiten durfte, weil sie ist, für mich ist sie eine hervorragende Mimin. Also immerhin spielte sie hier eine Soap-Darstellerin, die ihrerseits schlecht spielt. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Ja, ne? Richtig.
Allein, wie sie in der Frühstücksszene diesen Ausfallschritt zum Frühstückstisch macht und im großen Finale den Toast nach Monica wirft. Ich kann mir das immer wieder angucken.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Ja.
Und jetzt darfst du nach Wohnzimmer 5 rüberschalten. Wir sind nämlich immer noch im Wohnzimmer. Wir verlassen das Wohnzimmer bis auf ein einziges Mal nicht.
Richtig.
Wir sind immer noch im Wohnzimmer.
Wir sind nämlich immer noch im Wohnzimmer. Und natürlich hat der Außerirdische wieder sehr viel verbrannte Erde hinter sich gelassen. Was ich in der Sequenz sehr schön finde, ist, dass Kate und Oma Dorothy, sie sitzen an verschiedenen Stellen des Wohnzimmers und blättern leicht wütend in Illustrierten. Und Alf sagt auch, glaube ich, so irgendwas wie, wenn keiner redet, kann ich nichts aufschreiben.
Genau. Sprecht schon, Leute, ich habe einen Ablieferungstermin, weil man hier noch nicht das Wort Deadline verwendet. Heutzutage kennt man das. Mhm. So aus dem Firmensprech, ne? Und auch in anderen Zusammenhängen weiß man, was eine Deadline ist. Aber hier in den 80ern hat man das noch mit Ablieferungstermin übersetzt.
Und da kann ich jetzt auch schon vorgreifen. Da kommt mein Lieblingsdialog. Als Kate dann wütend in Richtung des Außerirdischen geht und ihm bedeutet, es wird überhaupt nichts mehr aufgeschrieben. Das kommt einer Zensur bedenklich nahe. Du lebst bedenklich nahe an einer Verbannung. Der Punkt geht an dich.
Ja.
Das hat mich gekillt. Das hat mich einfach gekillt. Und vor allem dieses schnelle, der Punkt geht an dich. Und natürlich diskutieren dann Kathy Lyon und Oma Dorothy noch weiter diese Geschichte, warum sie denn eigentlich immer noch da ist. Und wir merken, dass
Dorothy ein bisschen geschwindelt hat.
Sehr geschwindelt, denn die verrückte Estelle hatte ja angeblich eine Verletzung.
Naja, sie sagt, es war nicht das Bein, sondern der Knöchel oder so, ne? Und
genau.
Sie hat es erfunden.
Ja, genau. Weil, nämlich, liebe Zuhörenden, offensichtlich haben Dorothy und die verrückte Estelle zusammen gewohnt und Omi konnte die verrückte Estelle nicht mehr ertragen und ist ausgezogen. Also ist quasi mit ihrem gesamten Hab und Gut bei ihrer Tochter eingezogen. Wir kommen später noch auf die, wo sind die berühmten Koffer, die ja immer noch gepackt sind. Und Kate ist natürlich sehr, sehr empathisch mit ihrer Mutter und Dorothy sagt irgendwann einmal, bittest du mich etwa bei euch zu bleiben? Und das Telefon rettet Kate. Denn sie ist kurz sprachlos und dann klingelt das Telefon. Sehr gut gerettet. Wer ist am Telefon, Lars?
Der, Zitat, Redakteur von Eine Welt voller Hoffnung, der sich dann überraschend als Frau herausstellt.
Trish.
Trish.
Es ist Trish. Und Trish ist natürlich über alle Maßen nicht begeistert, dass der fantastische Alf, der natürlich alles, was er anfasst, wird er zu Gold, immer noch nicht geliefert hat.
Er sagt ja, bevor er ins Telefon geht, sehr gut und ich habe keine Einfälle.
Mhm.
Im Englischen sagt er, oh good, and I don't have squat. Squat wird immer übersetzt mit, ich habe keinen blassen Schimmer. So, um und bei.
Also was von der Szene überbleibt, ist, dass Mutti und Tochter, also offensichtlich hat Omi Dorothy da doch ein paar größere Issues mit der verrückten Estelle. Hopefully nicht mit dem verrückten Steve, der ja der Sohn von der verrückten Estelle ist. Dann springen wir endlich mal aus dem Wohnzimmer in die Garage.
Nö, tun wir überhaupt nicht, solange du hier ein meiner Lieblingsgags einfach so...
Was hab ich schon wieder vergessen?
Übergehst?
Was hab ich vergessen?
Bei dem ganzen Hin und Her in dieser Unterhaltung zwischen Kate und Dorothy wirft Alf irgendwann von hinten ein, also hier kannst du nicht bleiben. Und Dorothy entgegnet, halt dich raus oder ich mach einen Muff aus dir. Und dann notiert Alf und dann stürzt das brennende Haus über Dorothy zusammen.
Ja! Wie konnte ich nur mal wieder, da sind wir wieder bei Silvester.
Halt dich raus oder ich mach einen Muff aus dir. Weißt du, was ein Muff ist?
Ja, ein Handwärmer.
Genau, das ist dieses Ding, wo man zu beiden Seiten...
Genau. Ja,
so ein Fellschlauch, so ein Pelzschlauch, oftmals, wo man so die Hände reinsteckt.
Ja, ja, ja. Und das brennende Haus stürzt über Dorothy zusammen. Wie konnte ich das vergessen?
Ich weiß bloß nicht, wie man im Deutschen auf diesen Muff gekommen ist. Weil im Englischen fragt sie Alf einfach bloß, how would you like to become a sweater? Also, oh, was hättest du, wie würdest du es finden, zu einem Sweatshirt verarbeitet zu werden?
Das ist so krass. Ich kann, also, liebe Zuhörende, ich weine jetzt mal ein bisschen. Also, ich leibe mich jetzt mal ein bisschen. Es ist so schwierig für mich, weil es gibt so viel schöne Dinge, die einem auffallen. Und ich schreibe mir das auch alles auf. Und manches weiß ich auch und habe das noch irgendwie im Kopf. Aber es sind so diese Sachen. Und dann stürzt das brennende Haus über Großmama Dorothy zusammen.
Aber es wäre ja auch schade, wenn wir uns beide dieselben Sachen aufschreiben würden, oder?
Oh,
also ich finde das vollkommen in Ordnung.
Ja, danke.
Dafür machen wir es ja gemeinsam.
Du hast mich mal wieder gerettet. Sehr schön.
Gut. Und jetzt darfst du hinüberschalten, weil wir haben zum allerersten Mal in dieser Folge einen Ortswechsel. Wir sind in der Garage.
Und da ist der Außerirdische und hat Wäscheklammern im Gesicht. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll.
Genau, es ist eine Art Akupressur, wie er das Willy erklärt. Ne? Also Willy wird ja quasi von einem Schrei in die Garage gelockt. Er ist alarmiert, findet da dann aber einen Alf vor, der sich eben Wäscheklammern eingezwickt hat, um... Ja, gegen seine Einfallslosigkeit.
Weil er muss ja abliefern.
Richtig. In der deutschen Synchronfassung tanzt man hier die ganze Zeit um das Wort Writer's Block herum, was heutzutage mit Schreibblockade übersetzt wird.
Okay.
Also hier sagt man erst Einfallslosigkeit, dann Ideenmangel, zuletzt sagt er, mir fällt überhaupt nichts ein. Oder er tippt es ein in die Schreibmaschine.
Ja.
Also dieser Writer's Block, der immer wieder hier Erwähnung findet, mal von Willy gesagt, mal von Alf gesagt. Das wollte man nicht mit Schreibblockade übersetzen. Vielleicht, weil man das Wort noch nicht kannte. Das ist vielleicht auch ein Wort unserer Tage.
Das ist richtig. Aber in der Szene sind so ein, zwei Kleinigkeiten, die ich sehr schön finde. Als Alf dann Willy präsentiert, was er geschrieben hat. Szene 1, Monika geht ins Tonzimmer. Tonzimmer? Das ist ein Tippfehler, soll Wohnzimmer heißen. Ich habe nur 8 Finger. Also er ist sehr gestresst, weil Trish offensichtlich auch sehr den Termindruck hoch hebt. Und in dieser einen kurzen Szene ist Willy wieder da, so wie wir ihn kennen, als er sagt, du hast uns da reingeschrieben, schreib uns da wieder raus.
Gut. Und was Willy da erzählt über seine Schreibblockade, die er mal gehabt hat, als er vermutlich im Studium war, wo wir dann auch noch erfahren, aha, Willy hat auch mal Kunstgeschichte belegt, vielleicht nicht als Hauptfach, ne, aber es kommt auch an dieser Stelle mal raus, ne. Das relativiert auch wieder einiges, aha, aha, aha. Ich muss es betonen, obwohl Max Wright es bestimmt besonders gehasst hat, ich liebe diese Szenen, wenn Willy und Alf allein sind.
Ja. Da bin ich
immer und immer wieder. Mir fällt das an dieser Garagenszene wieder auf.
Mach eine frische Kanne Kaffee und hol noch ein paar Wäscheklammern.
Ja, hol noch ein paar Wäscheklammern.
Also Alf ist scheinbar jetzt dann doch motiviert und dann sind wir mal wieder
im Wohnzimmer, Wohnzimmer 6.
Im Wohnzimmer, also nach deinem Spickzettel müsste es Wohnzimmer 7 sein.
Nö.
Nee, natürlich nicht, Wohnzimmer. Ich habe da eine ganz komische Konnotation irgendwie. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß zumindest, wo wir sind. Das ist schon mal gut.
Gut.
Da kommt jetzt auch mein Lieblingsdialog.
Da bin ich gespannt.
Die nächste Folge der Soap wird geehrt, ausgestrahlt. Entschuldigung, ich wollte ja Anglizismen vermeiden, die Alf geschrieben hat. Willy kommt durch die Tür und sagt, habe ich was verpasst? Alf sagt, nur das Abendessen. Kate sagt, da steht ein Teller mit Pfannkuchen auf dem Herd. Alf antwortet, ach, die waren für ihn. Kurze Pause. Der Teller ist noch da. Willy antwortet, ich esse kein Steingut wie gewisse Leute. Entschuldige bitte.
Ich esse kein Steingut wie gewisse Leute.
Es ist so. Ach, die wart für ihn? Da ist er wieder. Der rücksichtslose Außerirdische. Und dann kommt die Folge Reich und Schön. Ich kann mir diesen Namen nicht merken. Ich will es mir auch gar nicht merken. Eine Welt voller Hoffnung. Richtig?
Dankeschön.
Ah, ja. Gerade nochmal die Kurve gekriegt. Um das Ganze abzukürzen. Sie haben sein Drehbuch offensichtlich umgeschrieben. Großmutter Dorothy ist über alle Maßen erregt und möchte sofort das Haus verlassen. Da kommt auch wieder ein schönes Zitat. Wo sind die berühmten Koffer? Die ja während der Folge irgendwo weggeräumt wurden. Aber Alf räumt es. Und, oh, da muss ich kurz einhaken. Und da finde ich wieder, wie die Familie Alf erst beschuldigt, weil er sagt als allererstes, die haben das umgeschrieben. Das ist nicht mein Drehbuch. Und alle kloppen quasi auf ihn ein. Was hast du wieder gemacht? Was hast du wieder gemacht? Was hast du wieder gemacht? Aber er zeigt dann Willy sein Originaldrehbuch. Und, aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass man ihm zuerst immer misstraut, dass er halt wieder Kacke gemacht hat. Aber er versucht es ja gerade.
Naja, Willy hofft, dass alles umgeschrieben wurde, weil er ja auch da in dieser Episode als Liebhaber von Dorothy gehandelt wird. Also, ich glaube, Willy springt Alf da ein bisschen bei. Wir sollten vielleicht noch zwei Sachen erwähnen, was diese Szene betrifft, die wir auf dem Bildschirm sehen. Nämlich, da fällt einmal das Wort Trampel.
Und Nassauer.
Richtig, Nassauerin, glaube ich sogar. Nassauerin in Richtung Dorothy oder Seifenoper Dorothy. Mhm. Und in Richtung Monica fällt eigensüchtiger kleiner Trampel.
Ja.
Trampel ist nicht das, was im Englischen fällt. Im
Oha.
Englischen fällt da Tramp. Und das heißt zwar auch Vagabund, aber in Bezug auf eine Dame weiblichen Geschlechts.
Trailer Park Trash. Jetzt
Flittchen.
Zum Beispiel, ja, Trailer Park Trash.
Ja. Und ein Tramp Stamp ist zum Beispiel ein Arschgeweih. Also in die Richtung geht es.
Ey.
Also das ist quasi mit Trampel ein bisschen entschärft worden. Alf beschwert sich ja auch noch über die Requisite in dieser Szene, die da dargestellt wird. Ne? Während sich in der deutschen Synchronfassung laut Alf Donald Duck um die Requisite kümmert, ist es im Original der Stand-Up-Comedian Rip Taylor.
Oh.
Dessen Markenzeichen stark übertriebene Gags waren und zum Beispiel durch übermäßigen Einsatz von Requisiten, zum Beispiel Konfetti, bekannt wurde. Ja, da man Rip Taylor hierzulande nicht kannte, hat man da einfach mal irgendwas genommen, irgendeiner, der ein bisschen Chaos säen kann, und dann nimmt man halt Donald Duck. Ist jetzt nicht besonders einfallsreich.
Für die damalige Zeit würde ich das durchgehen lassen.
Wer kümmert sich denn da um die Requisite, Donald Duck?
Auf jeden Fall kommt dann Alf tatsächlich mit dem Originalskript. Ne? Und ich habe den ganzen Sex rausgeschrieben. Wer hat das Sex? Ich habe gesagt, er ist raus. Fand ich auch so ein kurzes so, was macht der da? Und der Patriarchat des Tanner-Clans, wie er ja mal vom Joadster beziffert, benannt wurde, hat dann endlich mal seinen Auftritt. Er hat noch zwei Auftritte. Ich finde sie auch beide sehr schön. Und Willy liest tatsächlich das Skript und sagt, Alf hat recht. Das steht da vollkommen anders drin. Du verwendest aber haufenweise, weißt du?
Weiß ich.
Ja. Sehr gut. Und wie euch hängen sind. Nein, das ist wieder was anderes.
Sag mal, hat der Vater denn gar nichts zu sagen? Ach, das, weißt du, manchmal ist weniger mehr.
Das kommt doch noch. Das kommt.
Entschuldigung.
Du Böse. Das kommt doch noch. Der liebe Lars hat hier vollkommen zu Recht vorgegriffen, weil mir persönlich tut es weh, dass jetzt zwei Folgen hintereinander Willy einfach nur so eine Randfigur ist. Abgesehen davon, Monica und Dorothy, also Kate und Dorothy, lesen jetzt das Originalskript, was Alf wirklich geschrieben hat. Und es ist wirklich ein schönes Ding. Und das, was Lars schon angeteased hat, irgendwann sagt Willy, hat denn der Vater überhaupt nichts zu sagen? Und Alf, weißt du, manchmal ist weniger mehr.
Verweist ihn auf seinen Platz.
Genau. Und schlussendlich kommt heraus, dass Oma Dorothy nicht von allein ausgezogen ist, sondern dass die verrückte Estelle wollte, dass sie auszieht. Sie konnten offensichtlich nicht mehr miteinander. Da habe ich jetzt so ein bisschen...
Die Wahrheit kommt so stückchenweise ins Licht, ne?
Genau, genau.
Dorothy behauptet vorher, dass sie ausgezogen wäre. Ja, spart aber den Fakt aus, dass Estelle sie drum gebeten hat.
Genau. Und da kommt wieder so eine schöne Sache, wo dann dieser 14-jährige Anarchist eigentlich wieder die komplette Stimme der Vernunft ist. Er sagt, das ist das, was deine Mutter wollte. Sie wollte nicht allein sein. Deswegen kam sie zu euch. Und das ist so eine schöne Szene.
Naja, aber er reißt es mit dem Arsch wieder ein. Ne? Ich habe auch Estelle angerufen und du hast recht, sie ist echt verrückt.
Ja gut, da kriegt er wieder, da macht das wieder kaputt. Aber ich fand den Satz so schön, als Dorothy dann lesen muss, ich bin nicht bei meiner besten Freundin ausgezogen, meine beste Freundin sitzt hier neben mir. Das war schön. War wieder so ein heartwarming Moment.
Ja, mich rührt was anderes zu Tränen. Etwas weiter vorher.
Ja.
Und da muss ich dich auch mal fragen, ob du da auch feuchte Augen kriegst. Bei Kates Frage, du kommst dir ein bisschen verloren vor, seit Vater tot ist, nicht wahr?
Ah.
Und dann der Blick von Enske Dean. Das, Ladies and Gentlemen, ist eine Schauspielerin. Ja.
Ja.
Macht mich kaputt. Nein, jetzt ganz ehrlich, macht mich kaputt, diese Enske Dean. Weil sie hat diesen Blick, diesen Sorgen.
Und Sparky ist halt nun mal tot. Aber da reden wir in der nächsten Folge drüber. Auf jeden Fall.
Halt, da kam noch was. Erst macht ihr den Champagner auf, dann umarmt ihr euch. Kein Mensch liest meine Regieanweisungen.
Und das ist eine perfekte Ausleitung zum Epilog. Mein lieber Freund.
Ja.
Ihr Farbfit. Ich brauche ihr Farbfit. Ich hab's dir gesagt, ich bring's an. I'm sorry.
Vielleicht ganz kurz zu dieser relativ kurzen Szene, in der wir ja eigentlich nur lernen, dass einmal sich offensichtlich das Verhältnis von Kate und Dorothy ein kleines bisschen gelockert hat. Sie plaudern miteinander, ich sag gleich noch worüber. Und wir lernen auch, dass Alf ja weiterhin Drehbücher schreibt. Und zwar aus einem vernünftigen Grund, nämlich der Scheck ist eingetroffen.
Das wird sehr, sehr arg vorgegriffen. Also, mir ist da noch was anderes aufgefallen im Epilog.
Oh, schieß los.
Als Omi Dorothy, meine Güte, wie kann denn ein Name so schwer auszusprechen sein? Als Willy anbietet, einen Platz auf dem Dachboden zu machen und sie sagt, nein, 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 sie sucht sich ihre eigene Wohnung und Willy sagt noch irgendwas und sie antwortet, das weiß ich, mein Sohn. Und plötzlich ist das Verhältnis doch wohl nicht mehr so kalt. Wir sind vom, du kriegst kein Geschenk, du kriegst keine Umarmung, du kriegst einen Handschlag. Eine Folge später sind wir bei, das weiß ich, mein Sohn. Fand ich schön. Mhm. Das war so ein Heartwarming-Moment für mich.
Das ist wirklich Heartwarming. Ja, jetzt fange ich auch damit an. Oder ich mache damit weiter.
Herzerwärmend. Entschuldigung.
Ja, doch. Gibt noch einen netten Unterschied zwischen Original und Synchro. Und zwar ganz am Anfang dieses Epilogs, da decken doch Dorothy und Kate den Tisch.
Mhm.
Und sie plaudern ein bisschen. Und du kommst im Deutschen nicht so drauf, worüber sie eigentlich reden, weil es nur ein Gesprächsfetzen ist.
Mhm.
Im Englischen wird's klar, dass sie über Lynn reden. Sie reden über Lynn, dass sie jetzt schon so alt ist, dass sie datet.
Okay.
Also das ist tatsächlich auch so ein interessantes Generationengespräch, so ein Mutter-Tochter-Ding. Ja, einfach auch nochmal über Bande gespielt. Sie unterhalten sich darüber, dass Dorothys Enkelin, Kates Tochter, ja, jetzt schon in dem Alter ist, dass sie datet.
Und ich möchte das nochmal richtig repetieren, weil das, darauf habe ich mich extra vorbereitet. Ne? Der ausleitende Satz, sie haben ja sein Drehbuch geändert. Und er ist im Epilog fleißig am Schreiben. Wolltest du keine Drehbücher schreiben? Wolltest du nicht keine Drehbücher mehr schreiben? Auch das hat sich geändert. Der Scheck ist gekommen. Das perfekt. Ist
so schön.
Dankeschön. Ja, Lars, da sind wir eine sehr emotionale Mutter-Tochter-Achterbahnfahrt über zwei Folgen.
Ja.
War ja in der letzten Folge schon genauso. Es schließt ja nahtlos an. Es wird ja in der nächsten Folge nicht besser. Spoiler, Spoiler.
Zumindest bleibt das Verhältnis mit Alf immer angespannt. Es entwickelt sich zu einer Hassliebe.
Ich freue mich jetzt schon auf den Schluck auf. Also, wie gesagt, liebe Zuhörenden, der Lars hat es in der letzten Episode ja schon gesagt und auch in der aktuellen. Anne Mira ist einfach eine wahnsinnig fantastisch gute Schauspielerin und hat dieser Serie so viel mitgegeben. Großartig.
Ja, für mich gehört sie eigentlich, für mich ist sie kein wiederkehrender Charakter, für mich gehört sie zum Cast.
Agreed.
Sie gehört für mich zum Kerncast.
Ja. Aber jetzt ist die wichtige Frage, gehört auch Wither dazu? Entschuldige.
Wither?
Nein, ich sage es jetzt nicht. Ich sage es nicht. Denn wir sind am Ende und wir sagen jetzt gar nichts mehr. Zumindest für heute.
Vielleicht eins noch. Lieblingsgag, Lieblingsszene.
Jetzt habe ich meinen Spickzettel schon zugemacht. Das ist natürlich jetzt Skandalösowitsch.
Weil du hungrig Podcasts aufnimmst.
Okay. Ich glaube, Lieblingsszene, es gibt so viele in dieser Folge. Aber ich kann nicht abreisen. Wieso nicht? Und Willy kommt ums Eck. Sei doch nicht so unhöflich. Pause. Wieso nicht, Dorothy? Das ist schon mal ganz weit vorne. Noch dazu, das kommt einer Zensur bedenklich nahe. Du lebst bedenklich nahe an einer Verbannung. Der Puh geht an dich. Nehme ich auch noch mit. Und, das waren jetzt Zitate, dann nehme ich meine Lieblingsszene. Habe ich was verpasst? Nur das Essen. Ah, da steht ein Teller mit Pfannkuchen beim Herd. Ach, die waren für ihn? Der Teller ist noch da. Ich esse kein Steinbrot wie gewisse Leute. So. Und? Aber du verwendest haufenweise, weißt du? Weiß ich.
Weiß ich.
Jetzt, entschuldige bitte.
Ich bitte dich. Also Lieblingsszene ist bei mir ganz, ganz einfach. Das ist natürlich die Szene im Wohnzimmer mit der zweiten Folge von Eine Welt voller Hoffnung. Oder eigentlich ist es ja schon die dritte, die wir sehen, weil über die erste beschwert sich Alf ja und für die anderen beiden hat er ein Skript geschrieben. Also das zweite Skript, was ja offensichtlich schwer verändert wurde und dann die Verlesung des richtigen Skripts. Das ist mit allen lustigen und rührseligen Momenten meine Lieblingsszene in dieser Episode. Und als Lieblingsgag nehme ich kurzerhand: Halt dich raus oder ich mache einen Muff aus dir. Ja. Und dann stürzt das brennende Haus über Dorothy zusammen.
Oh. Ja.
Ja. Also hier kannst du nicht bleiben. Halt dich raus oder ich mache einen Muff aus dir.
Ich hab noch was vergessen. Wieso schlägst du Nägel in unsere Tür? Damit das Schild nicht runterfällt. Schwerkraft schon mal gehört?
Ja.
Leb wohl, leb wohl, leb wohl. Leb wohl, Großmama. Leb wohl, leb wohl.
Also diese Episode, genau wie die vorige, ist von der deutschen Synchro her einfach Bombe.
Ja.
Auch wenn da kleine Fehlerchen drin waren. Man hat das Ganze sehr liebevoll übersetzt. Man ist manchmal ein bisschen drüber gegangen einfach, um es noch witziger zu machen und hat mal wieder gezeigt, wozu deutsche Synchronarbeit imstande ist. Es ist wirklich toll.
Ich liebe es.
Ja. Und damit, ihr Lieben, sind wir auch schon wieder am Ende. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge mit Großmutter Dorothy. Und bis dahin, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns folgen auf den sozialen Medien. Wir hätten da anzubieten Instagram, Facebook und Mastodon. Noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr uns Rezensionen und Sternchen hinterlassen würdet auf den einschlägigen Podcast-Portalen. Und wenn ihr uns ganz, ganz lieb habt, dann schenkt uns doch bitte ein paar Auphonic-Stunden. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Auphonic-Stunden sind übrigens für ein Tool, was wir verwenden, damit wir ja in euren Ohren besser klingen, als wir klingen würden, wenn wir es nicht verwenden.
Ja gut, ich meine, meine Stimme kann ich ja nicht ändern. Also das müssen die Zuhörer dann ertragen, weißt du?
Ja, ich fiedel das immer wieder auf Studioqualität.
Ich fiedel das auf Studioqualität auch. Hervorragend. Sehr schön.
Ihr Lieben, macht's gut da draußen. Bis zum nächsten Mal. Es war uns ein Fest und es war mir auch ein Fest mit dir, Brian. Und jetzt hol dir was zu essen.
Jetzt erwische ich mich auf dem falschen Fuß. Ich dachte, wir machen. Okay, tschüss. Der Lars hat mich gezwungen, was zu essen zu holen. Ich hol was zu essen. Tschüssi.
Ciao.